Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Heute wird der härteste Tag. Das war die Aussage heute früh vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj. So hat er angefangen, der Tag, und dann hat es Beschuss und Angriffe in der Ukraine vom russischen Militär gegeben an diesem 25. Februar. Wir schauen uns die Lage aktuell an und sprechen unter anderem mit Viktor, einem jungen ukrainischen Anwalt, der sich in einem U-Bahn-Schacht in Kiew in Sicherheit gebracht hat.
Ich meine, ich kann vielleicht eine oder zwei Nächte halt hier noch verbringen. Was kommt aber danach? Also die Menschen oben, die kämpfen da irgendwie und da passiert etwas. Und ich sehe das nicht, ich kann nicht mitmachen, ich kann nicht mithelfen. Und das hat mich total geärgert. Und dann irgendwie an einem Punkt war mir es klar, also ich muss etwas machen.
Viktor will jetzt also kämpfen, möchte sein Land verteidigen. Wir sprechen darüber, ob die Bundeswehr tatsächlich so mies aufgestellt ist, wie es die Tage heißt. Und wir hören Polina, eine junge Russin, die uns erzählt, wie das alles in Moskau eigentlich erzählt und berichtet wird, was in der Ukraine passiert.
Das Wording ist so, dass Russland jetzt die Ukraine von den Nazis befreit. Und sie nennen ihre Gegner jetzt, gegen die sie den Krieg führen, immer nur Nazis, immer nur mit diesem Wort. Sie sagen nie die ukrainische Armee oder so. Es heißt immer, so und so viele Nazis wurden vernichtet.
Das ist euer Update an diesem 25. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Sirenen, Luftangriff, Aufruf zu den Waffen, sich selbst bitte schön verteidigen, Panzer, die anrücken. Man kann das, was da gerade mitten in Europa passiert, eigentlich fast gar nicht glauben. Aber was ist denn eigentlich bisher passiert? An diesem Freitag schauen wir drauf mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Moskau. Florian, man hört aktuell von heftigen Kämpfen in Kiew. Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, die heftigen Kämpfe sind vor allem am Stadtrand von Kiew. In Kiew hat es auch schon Kämpfe gegeben, das heißt, es sind dann dort auch schon russische Soldaten aufgetaucht. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich da schon irgendwie durchgesetzt hätten, dass sie da irgendwie einen Erfolg gehabt hätten. Es kann sein, dass sie versucht haben, eben vorzudringen zum Regierungsviertel und eben schon die Regierung irgendwie festzusetzen. Ich glaube aber nicht, dass es gelungen ist, denn das hätten die russischen Streitkräfte dann ja auch sofort gezeigt. Ich habe den Eindruck, dass die russische Armee jetzt so eine kleine Pause eingelegt hat bei ihrem Sturm auf Kiew, einfach deshalb, weil sie, wenn sie jetzt die Stadt angreifen würde, dann eben wirklich die Stadt auch vernichten müsste. Das heißt also beschießen müsste, zerstören müsste, und da würden auch sehr viele Zivilisten sterben. Und sie glauben immer noch, sie könnten also jetzt in diesem Moment die Ukraine zu einer Art Kapitulation bewegen. Putin hat einen Aufruf veröffentlicht an die ukrainischen Soldaten, kurz mit der Bitte oder mit dem Aufruf, wendet euch gegen eure eigene Regierung, das seien ja eh Neonazis und überhaupt auch Drogenabhängige, hat er diesmal gesagt. Und wenn ihr die dann gestürzt habt, dann werden wir uns mit euch verständigen und das wird dann auch klappen. Mhm. Und Russland sagt, es sei quasi jetzt zu Verhandlungen bereit mit der Ukraine und habe schon eine Mannschaft auch für diese Verhandlungen zusammengestellt. Allerdings klingt es eben danach, dass man bei diesen Verhandlungen die Kapitulation der Ukraine dann auch erstmal als Bedingung nimmt.
Wollte ich gerade fragen, was sind das für Verhandlungen? Weil das kam ja heute den Tag über so ein bisschen raus, dass der russische Präsident Putin eben gesagt hat, mit der obersten Riege in der Ukraine wird gesprochen. Also wie erklärst du dir das?
Ja, das sind ganz verschiedene Aussagen, die jetzt auch so eben kolportiert werden. Zum Beispiel ist mit der obersten Riege, kommt jetzt von der Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf Gespräche von Putin mit dem Führer der chinesischen Volksrepublik, Xi Jinping. Aber ob er das so gesagt hat, ich weiß es nicht. Denn andere, zum Beispiel sein Sprecher Dmitri Peskov, hat eben gemeint, ja, es seien Gespräche möglich, aber eben nicht zwischen zum Beispiel Putin und Selenskyj, sondern auf weit unterer Ebene, also Vertreter des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und so weiter. Es kann sein, dass das auch alles Nebelkerzen sind und man eben eigentlich gar keine Verhandlungen möchte, sondern eben jetzt so tut, als sei man dazu bereit, um auch das Gesicht zu wahren. Mhm. Und den Ukrainern dann hinterher auch sagen zu können, wir wollten ja euch gar nicht eben angreifen, also wir wollten es nicht so machen, dass auch Zivilisten dabei zu Schaden kommen. Wir haben ja quasi Gespräche angeboten. Das ist alles wahnsinnig unklar im Moment. Es ist eben auch ein Informationskrieg, der stattfindet. Mhm. Und es ist wahnsinnig schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen und zu sagen, was wirklich passiert.
Deswegen sind wahrscheinlich so Angaben wie vom ukrainischen Verteidigungsministerium, dass Russland bereits 2.800 Soldaten verloren hat und andersrum 137 Ukrainer getötet wurden, bisher mit Vorsicht zu genießen, oder?
Ja, mit größter Vorsicht. Das kann man überhaupt nicht überprüfen. Natürlich umgekehrt die Behauptung der russischen Armee, des russischen Verteidigungsministeriums, die immer wieder nach Kämpfen sagen, wir haben überhaupt niemanden verloren und haben aber 200 ukrainische Soldaten getötet. So war es zum Beispiel heute bei den Kämpfen um einen Flughafen. Klinge natürlich auch absolut unglaubwürdig. Denn dass es hier schwere Verluste gibt auf beiden Seiten, das kann man sich leider ausmalen, wenn Panzer gegeneinander kämpfen, wenn Artillerie abgefeuert wird und wir haben ja ausgebrannte Panzer gesehen von beiden Seiten, dann sind da natürlich Soldaten ums Leben gekommen. Mhm. Aber wie viele, das kann man leider nicht seriös einschätzen.
Das ist leider auch ein Informationskrieg. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten haben am Nachmittag ihren Sondergipfel zum Einmarsch Russlands in die Ukraine begonnen. Er läuft aktuell. Jetzt hat der russische Außenminister Lavrov gesagt, in der kommenden Woche will er an der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats teilnehmen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das klingt in meinen Augen natürlich schon ein bisschen zynisch. Also ein Land, das hier ein anderes Land überfällt und damit natürlich ja, Menschenrechte mit Füßen tritt, ist fast schon zu wenig gesagt und er will jetzt dann an dieser Sitzung teilnehmen. Er will es halt weiter so darstellen und diese mehr verbreiten, dass also Russland hier eine Art Präventivkrieg führt gegen ein angeblich neonazistisches Regime in der Ukraine und dass dadurch irgendwie ein größerer Krieg verhindert wird. Diese ganzen Legenden wird er da wohl nochmal von sich geben. Er wird da auf heftigen Widerspruch natürlich stoßen. Aber man schämt sich da offensichtlich nicht in der russischen Führung, diesen Angriffskrieg derart zu verbrämen.
Die Einschätzung von unserem Korrespondenten in Moskau waren das zur aktuellen Situation, Florian Kellermann. Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bringt euch in Sicherheit. Das war die Ansage gestern in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Und kurz danach war das hier zu hören. Luftangriff, die Sirene, die Warnung an die 2,8 Millionen Menschen dort. Heute meldet das ukrainische Verteidigungsministerium, dass erste russische Einheiten nach Kiew vorgedrungen sind, vor allem im Norden der Stadt. Und viele Menschen haben sich in Sicherheit gebracht. Wer nicht aus der Stadt mit dem Auto raus ist, der ist in die U-Bahn-Schächte geflohen. Auch Viktor, 24 Jahre alt, Anwalt, aufgewachsen an der Grenze zu Russland, lebt und arbeitet seit einiger Zeit in Kiew.
Ja, das stimmt. Das war alles also sehr, sehr chaotisch, würde ich sagen. Naja, alles begann am 24. Naja, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn du so gegen 5 Uhr morgens dann angerufen wurdest und irgendwie, naja, all die Menschen schreien einfach irgendwie, du musst die Stadt verlassen und so. Und genau, also dann habe ich verstanden, dass es die ersten Anschläge gab. Und ich habe so einen kleinen Koffer gepackt mit den wichtigsten Unterlagen und ja, ein paar Sachen, Kleidungssachen mitgenommen. Habe mich ja auf den Weg gemacht, weil ich gedacht habe, naja, ich muss etwas tun. Mhm. Bin zu meinem Bruder gefahren, erstmal bei ihm geblieben und dann haben wir rausgefunden, es waren geplant mindestens diese Luftanschläge. Da gab es eine Eilmeldung, halt, wenn sie also diese Sirenen einfach hört, dann müsst ihr euch verstecken. Mhm. Nirgendwo entweder im Keller unten, wenn sie in einem Haus sind, oder halt in die U-Bahn dann gehen. Ich bin in die U-Bahn gegangen. Die erste Station, wo ich war, gab es also sehr, sehr viele Menschen, auch mit Tieren, mit Kindern. Ich würde sagen, so gegen 200, 300 Menschen. Mhm. Also für mich war es zu viel. Ich bin da mit einem Bekannten hingegangen. Wir haben die U-Bahn-Station dann gewechselt. Da war es also mehr oder weniger besser, weil es dort nicht so viele Menschen gab. Genau, und dann um 22 Uhr hat die U-Bahn zugemacht. Man durfte nicht raus und auch dann ein. Also die Nacht habe ich in der U-Bahn verbracht. Also das war schon, also ich würde sagen, ich habe mich da am sichersten gefühlt.
Aber Viktor, nochmal zu deiner Situation dort. Welche Informationen bekommst du denn, sodass du heute, das nehme ich ja mal an, wieder rausgegangen bist aus der U-Bahn? Also was hat dich dann irgendwo in zumindest einer vorübergehenden Sicherheit gebracht, dass du die U-Bahn wieder verlassen hast?
Wenn man in der U-Bahn sitzt und dann die ganze Nacht nicht schlafen kann, also man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken und ich habe einfach so gedacht, na gut, also ich meine, ich kann vielleicht eine oder zwei Nächte halt hier noch verbringen. Was kommt aber danach? Also die Menschen oben, die kämpfen da irgendwie und da passiert etwas und ich sehe das nicht, ich kann nicht mitmachen, ich kann nicht mithelfen und das hat mich total geärgert und dann irgendwie an einem Punkt war mir es klar, also ich muss etwas machen und dann habe ich eine Nachricht bekommen von meinen Partnern, wie gesagt, ich arbeite bei einer Anwaltskanzlei und unsere Partner, sie sind auch hier geblieben und die meinten, naja, also wir sind also all die Männer, die jetzt so Lust drauf haben, irgendwie etwas für ihre Heimat zu tun, bitte, wir versammeln uns da und da, wir treffen uns da und wir besprechen, was wir machen und also welche Maßnahmen wir halt ergreifen. Ich habe meinen Eltern nicht erzählt, dass ich jetzt halt mitkämpfen werde und halt das auch mitkämpfen gehe und dass ich die U-Bahn verlassen habe und so. Die denken immer noch, dass ich halt noch immer noch da bin.
Ja.
Und ich werde wahrscheinlich das auch nicht erzählen.
Das heißt, du möchtest dich quasi an diesem Kampf beteiligen. Du möchtest deine Heimat verteidigen gegenüber demjenigen, die angreifen. Was ist das, was dich da antreibt? Weil das ist ja unfassbar gefährlich.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also als ich heute Morgen die Entscheidung getroffen habe, jetzt die U-Bahn zu verlassen, also meine Hände also haben gezittert und so und meine Stimme war auch nicht so klar. Und ja, natürlich. Und als ich zum Beispiel einem Freund von mir eine Nachricht geschickt habe, ja, also bitte schreib meine Eltern einfach an, wenn ich mich in 2 Tagen bei dir nicht melde. Also da also ich habe schon fast geweint. Also ich meine, ich bin nur 24 und dazu war ich absolut unvorbereitet. Aber ich verstehe natürlich auch, naja, dass die Ukraine also mit mir beginnt. Also was ich damit meine, dass halt, wenn jeder jetzt die Verantwortung übernimmt, ich meine mindestens die Männer, halt irgendwie mitzuhelfen, mitzukämpfen, etwas zu tun, selbst wenn es nur ein Molotow-Cocktail wird, der irgendwie gegen diese russischen Truppen geworfen wird, das ist schon etwas. Und für mich ist das Wichtigste, dass halt, ich sehe jetzt nicht meine Eltern. Ich weiß, dass sie mehr oder weniger in Sicherheit sind, weil die russischen Truppen durch die Stadt einfach marschiert sind und die Stadt, naja, also so mehr oder weniger besetzt haben, aber so ohne Anschläge und so. Und es freut mich sehr im Sinne, dass halt meine, naja, meine Verwandten, meine Eltern jetzt in Sicherheit sind. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, dass sie halt jetzt unter dieser Besetzung einfach da sind.
Viktor, wie organisiert ihr euch jetzt, wenn du sagst, ihr schließt euch zusammen? Wie geht es jetzt für euch konkret weiter?
Wir warten nur noch auf einen Mann und dann fahren wir zusammen wieder zurück ins Zentrum und da gibt es schon Truppen, also da gibt es schon Zentren, wo halt die Waffen dann vergeben werden. Wir nehmen auch so ein paar Waffen mit, also von zu Hause aus. Und dann, ja, wahrscheinlich machen wir das so, dass wir halt die ganze Nacht da erstmal bleiben. Oder dann halt, dass die Hälfte von uns dann kämpft und dann die Hälfte schläft und dann, dass wir das wechseln oder, naja, keine Ahnung. Also das finden wir schon daraus, wie wir das machen.
Und ich hoffe, du rechnest auch damit, dass man hilft oder dass Hilfe kommt für den Fall, dass es wirklich auf eine harte Konfrontation hinausläuft. Viktor, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, dass wir in vielleicht ein paar Tagen wieder miteinander sprechen können. Hoffentlich hat sich die Situation und die Lage dann in der Ukraine etwas beruhigt. Viktor, danke fürs Gespräch.
Ja, danke dir und danke, dass du uns auch nicht vergessen hast und dass du dich für diese Thematik auch interessierst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und den Mumm muss man erstmal aufbringen. In Russland, da sind tausende Menschen gestern auf die Straße gegangen, um gegen das Vorgehen des Kremls und Wladimir Putin zu demonstrieren. Stoppt den Krieg, war da zu hören und zu lesen. Und das wohlgemerkt in einem Land, wo man weiß, dass der Staatsapparat hart gegen Oppositionelle und Demonstrierende vorgeht. Wie wird das Vorgehen des russischen Präsidenten, des russischen Militärs in Russland selbst gesehen, gelesen? Darüber habe ich heute Nachmittag mit Polina gesprochen. 35 Jahre alt, lebt in Moskau, hat unter anderem für das Goethe-Institut und die Friedrich-Ebert-Stiftung dort gearbeitet. Aktuell arbeitet sie im Kultur- und Bildungsbereich und ich wollte von ihr wissen, wie ihre Meinung zu dem ist, was da gerade in der Ukraine passiert.
Das ist furchtbar. Das ist das Worst-Case-Szenario, das ich wirklich nicht bis zum letzten Moment nicht erwartet habe. Und jetzt nicht nur ich, sondern sehr viele Freunde von mir, aber auch Leute aus meiner Umgebung. Wir alle fühlen uns, wir schämen uns dafür, was passiert. Wir fühlen, dass wir nicht genug getan haben, um das nicht zuzulassen.
Mhm.
Obwohl, wenn man zurückschaut, haben wir sehr vieles versucht und auch sehr viel Mut aufgebracht.
Mhm.
Und die Frage, ob das jetzt genug war, oder ob wir doch noch mehr tun konnten. Ich habe jetzt keine Antwort darauf. Und es stimmt, dass jetzt Leute auf die Straße gehen. Ich kann ehrlich sagen, ich war gestern nicht auf der Straße. Und es war eigentlich das erste Mal, seit ich wieder in Russland lebe, seit 2014, dass ich das nicht tue. Okay, das war jetzt keine Entscheidung. Ich hatte einfach andere Pläne und habe sie nicht gestrichen.
Mhm.
Danach habe ich das auch hinterfragt bei mir. Und ich kann erklären, warum das so ist und warum gestern in Moskau zum Beispiel nur ein paar tausend Leute auf der Straße waren und nicht 100.000. Mhm. Vor einem Jahr, als wir große Proteste hatten, als Alexej Nawalny festgenommen wurde, da war ich auch auf der Straße und es wurden sehr viele Menschen sehr brutal festgenommen, auch sehr viele Freunde von mir. Und wir wurden auch ziemlich krass bedroht. Zum Beispiel war die Polizei bei meinen Eltern und hat nach mir gesucht, weil ich immer noch bei meinen Eltern gemeldet bin. Und natürlich haben die das bei allen gemacht, die man durch die Gesichtserkennung bei den Protesten sehen konnte. Und jetzt ist es wirklich so, dass man sich jedes Mal die Frage stellt, mache ich das jetzt oder bin ich bereit, festgenommen zu werden? Mhm. Und sobald man festgenommen wird, weiß man nicht, wie das endet. Ob man in 2 Stunden wieder freigelassen wird oder ob man für Jahre eingesperrt bleibt wie Alexej Nawalny. Mhm. Und jetzt zum Beispiel habe ich heute eine Freundin von mir, hat mir geschrieben und nach einem Anwalt gesucht für die Mutter ihres Freundes, die festgenommen wurde vor ihrem Haus, weil sie eine Publikation in den sozialen Netzwerken gestern geteilt hat, wo der Ort und die Zeit der Zusammenkunft angekündigt wurde. Die sind heute zu ihr gekommen und sie festgenommen.
Glauben denn deiner Meinung nach die Menschen in Russland dem, was Wladimir Putin sagt? Er sagt ja, er wolle mit diesem Krieg sein Land Russland verteidigen, die Ukraine entnazifizieren. Glaubst du, das kommt bei vielen Menschen so an?
Also das ist eine Frage, die ich schwer beantworten kann. Ich lebe in Moskau, meine Umgebung ist gut gebildet und wir haben auch ein gewisses Einkommen und so weiter. In meiner Umgebung glaubt das kein Mensch. Aber ich war jahrelang Wahlbeobachterin. Seit 2013 war ich ja Wahlbeobachterin und danach auch noch unabhängiges Mitglied der Wahlkommission. Mhm. Und da habe ich solche Menschen getroffen, aber auch meine Kollegen in der Wahlkommission, ja, die es nicht freiwillig gemacht haben wie ich, sondern die es tun mussten, weil sie Staatsangestellte sind. Da habe ich es gelernt, dass es ganz andere Menschen gibt, auch in Russland, die ganz andere Vorstellungen haben von ihren Zielen im Leben, von dem, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und da habe ich auch gesehen, dass es viele Leute sind, die tatsächlich kommen und für Putin und Putin wählen. Mhm. Denn wir hatten ein paar Jahre, wo man in Moskau mindestens tatsächlich die Wahlen durchführen konnte und wo nicht gefälscht wurde. Es waren wirklich nur ein paar Jahre, das hat aufgehört seit 2 Jahren. Und da habe ich diese Menschen gesehen mit meinen eigenen Augen. Deshalb glaube ich, dass es wahrscheinlich solche Menschen gibt, aber die sind jetzt nicht so laut, weil das auch diejenigen sind, die für den Staat arbeiten zum Beispiel. Und jetzt gerade 2 Minuten vor unserem Gespräch habe ich einen Post gelesen, wo eine Bekannte von mir schreibt, ihre wieder mal Bekannten, die bei staatlichen Theatern arbeiten, erzählen, dass sie angerufen wurden von dem Ministerium für Kultur Moskaus mit der Nachricht, dass wenn sie ein Like unter einer Publikation gegen den Krieg stellen, dann wird es ihnen gekündigt. Viele Menschen in Russland verdienen viel weniger als ich. Und für sie geht es darum, ob sie ihren Job behalten und überhaupt etwas zu essen haben morgen. Und sehr viele in Russland arbeiten für den Staat, so ist es leider.
Das sagt uns Polina aus Moskau über die Erzählung, die dort stattfindet in den Medien und über das, was Russinnen und Russen aushalten müssen, wenn sie sich dagegen stellen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, für die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war heute klar,
Herr Putin und Herr Lavrov, die dafür verantwortlich sind, die werden von der Europäischen Union jetzt hart sanktioniert.
Und das ist aktuell auch das Instrument des Westens, auch wenn man in der Ukraine da gerne einen anderen Support hätte. Ich habe darüber heute mit Lyudmila Melnik gesprochen. Sie stammt ursprünglich aus der Ukraine, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Ukraine-Expertin am Institut für Europapolitik in Berlin. Und sie hat heute noch eine Online-Veranstaltung mit politischen Expertinnen und Experten aus der Ukraine veranstaltet. Ich wollte von ihr wissen, was sie von den Menschen dort gehört hat über die Lage im Land und in Kiew.
Viele waren sehr enttäuscht. Ich glaube, enttäuscht im Blick auf die Unterstützung des Westens. Am Anfang wurde schon über die Lage dann in Kiew berichtet und ein Experte sagte, ich höre, wie Kiew jetzt beschossen wird und jetzt spreche ich hier. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, dass die Menschen die Zeit unter Beschuss finden, um ihre Stimmen laut zu machen und die Situation in der Ukraine zu erklären.
Warum glauben Sie, ist das so wichtig aktuell, weil die Stimmen sonst nicht gehört werden?
Ich habe das Gefühl, wir haben zu lange ukrainische Stimmen nicht gehört. Jetzt, ich glaube, die Situation hat sich verändert. Ich merke das auch, dass sehr viele ukrainische Experten auch eingeladen werden und mir über die Situation in der Ukraine berichten. Aber wir müssen auch zugeben, das haben wir lange nicht gemacht. Der Krieg dauert seit 2014 und früher haben wir uns nicht so intensiv mit der Ukraine beschäftigt.
Ihre Familie lebt im Westen der Ukraine, also dort, wohin jetzt auch gerade viele Menschen unterwegs sind. Was hören Sie von denen?
Sie sind sehr entspannt. Sie haben zum Beispiel schon im Supermarkt Essen so eingekauft, aber nicht so sehr Besonderes. Mhm. Ich glaube, diese Panik erfolgt am ersten Tag. Und dann irgendwie versteht man, okay, es ist ein Krieg und wir können das jetzt nichts ändern. Wir müssen einfach schauen, wie wir den Widerstand leisten können.
Man kann sich noch in Sicherheit bringen. Man kann noch versuchen zu fliehen.
Einige versuchen zum Beispiel aus kleinen Städten aufs Land zu ziehen. Aber zum Beispiel, es gibt auch Bekannte, die jetzt zur Waffe greifen und sagen, ich werde zu einer territorialen Verteidigungseinheit gehen und auch hier mein Land verteidigen.
Der russische Präsident Putin hat heute angekündigt, dass er auf hoher Ebene wohl bereit sei, mit der ukrainischen Führung zu verhandeln, meldet zumindest die russische Nachrichtenagentur. Was halten Sie davon?
Ich frage mich nur, worüber will er verhandeln? Er hat in allen seinen Reden gesagt, dass er eine gewisse Entnazifizierung in der Ukraine betreiben möchte. Und es gibt auch im Umlauf anscheinend schon Listen, welche Ukrainer dann einfach nicht mehr leben sollen. Da ist für mich persönlich sehr eine große Frage, worüber. Weil eigentlich möchte er nicht die Ukraine, eine unabhängige, demokratische Ukraine haben. Und daher ist es schwierig. Ich glaube, es ist leichter dann darüber zu sprechen, wenn wir ganz genau wissen, was er auf den Tisch legen möchte. Ich glaube, womit auch der russische Präsident gar nicht gerechnet hat, dass der Widerstand geleistet wird, in dem Maße, wie der Widerstand jetzt stattfindet. Und wir wissen ganz genau, dass es viele eigentlich russische Soldaten jetzt sterben. Und ich glaube, das könnten wir auch so interpretieren, warum er so schnell den Vorschlag macht, dass die Ukraine jetzt an den Verhandlungstisch gehen soll.
Das wäre dann sozusagen, dass er nochmal einlenkt vielleicht und merkt, es ist auch durchaus schmerzhaft für seine Bevölkerung.
So ist es. Es ist schmerzhaft, ich glaube, auch für die Soldaten. Und sie haben nicht diese Motivation. Ich persönlich ist es mir sehr schwierig nachzuvollziehen, mit welcher Motivation sie in diesen Krieg gehen. Wir sehen auch, dass Proteste in Russland durchgeführt werden.
Jetzt haben Sie mir gesagt, dass die Menschen, mit denen Sie sich schon unterhalten haben, so ein bisschen enttäuscht sind, dass man die Ukraine zu lange hat links liegen lassen. Was sollte der Westen aus Ihrer Sicht denn jetzt in dieser Situation tun? Wenn man schon hört, wir hatten gestern eine Russland-Expertin, die gesagt hat, in der aktuellen Situation werden die Sanktionen, die man jetzt beschlossen hat, nichts bringen.
Ich glaube, was wichtig ist, nicht so mit verschiedenen Wellen mit Blick auf die Sanktionen da zu gehen und auf die Situation zu gehen, sondern ganz scharfe Sanktionen jetzt zu verhängen. Und wir versuchen immer, das in verschiedenen Wellen zu machen. Und ich glaube, das ist falsch. Klar, Sanktionen werden nicht sofort wirken, aber die werden wirken. Hätten sie nicht gewirkt, hätte der russische Präsident und die anderen aus der russischen Regierung das nie gesagt. Und man hat den Eindruck, sie versuchen einfach vorzutäuschen, dass das nicht schmerzen wird. Und das glaube ich daran nicht. Und was ich glaube auch sehr wichtig ist, dass wir wirklich den Ukrainern nicht das Recht auf die Selbstverteidigung abstreiten. Die Ukraine ist ein Mitglied der UNO und hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und wir als der Westen sollen auch den Beistand der Ukraine leisten und nicht einfach zuzusehen, wie die Ukrainer jetzt im 21. Jahrhundert getötet werden.
Putin hat vermutlich nicht mit so viel Widerstand gerechnet, sagt Ludmila Melnik, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Ukraine-Expertin am Institut für europäische Politik in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da. Das war die Aussage von Heeresinspektor Alfons Mais die Tage. Heißt übersetzt etwa, die Bundeswehr hätte dem russischen Militär zum Beispiel im Krieg, wie wir ihn gerade erleben, nicht viel entgegenzusetzen. Die Bundeswehr, das kriegen wir auch mit seit Jahren, macht auch Negativschlagzeilen. Zum Beispiel der hohe Anteil von Panzern, Flugzeugen, die nicht einsatzfähig sind. Das ist die eine Seite. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sieht das ein bisschen anders.
Unsere Alliierten können sich zu 100% auf Deutschland verlassen. Und wir sind auch in der Lage, diesen Worten Taten folgen zu lassen.
Ja, was denn nun? Fragen wir Christian Mölling. Er ist Verteidigungsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, guten Tag, Herr Jahn.
Wem von beiden dürfen wir denn jetzt glauben?
Also Sie dürfen, glaube ich, mehr Herrn Mais glauben. Natürlich können wir ein bisschen was noch bereitstellen, aber unter größten Schmerzen. Das muss man sich, glaube ich, einfach so vorstellen. Also wir können natürlich jetzt auch Panzer wieder fertig schrauben. Dann ist vielleicht nicht alles da, wo es sein soll. Man könnte sie in den Kampfeinsatz schicken. Aber das wollen wir ja nicht. Eigentlich wollen wir ja Material haben, das unter besten Bedingungen einsatzbereit ist. Und das ist in der Tat nicht so.
Das heißt, es gibt einfach kein Material. Es gibt auch zu wenig Soldatinnen und Soldaten. Oder wo klemmt's?
Naja, es klemmt, wenn man mal ganz vorne anfangen will, erstmal beim Geld. Wir haben auf der einen Seite, halten Sie sich fest, in den letzten 20 Jahren zu wenig ausgegeben. Wir hätten 35 Milliarden mehr ausgeben müssen, als wir eigentlich ausgegeben haben, nur für Rüstung. Mhm. Ja, der größte Anteil im Verteidigungshaushalt mit 50% ungefähr sind immer die Gehälter. Der Rüstungsanteil ist der kleinste Anteil. Hier haben wir 35 Milliarden nicht ausgegeben. Und um das, was wir unseren NATO-Partnern und Alliierten zugesagt haben, um das einhalten zu können, müssten wir in den nächsten 4 bis 5 Jahren knapp 50 Milliarden Euro insgesamt ausgeben. Das müsste die Verteidigungsministerin bereitstellen, um das, was Deutschland zugesagt hat und worauf sich auch alle anderen verlassen, tatsächlich auf den Hof, auf den Kasernenhof zu stellen.
Das heißt, es geht hier in erster Linie um Geld oder geht es auch um Strukturen? Denn wenn Sie sagen, es wurden hier Milliarden ja einfach nicht ausgegeben für die Rüstung, dann gibt es ja doch schon auch Geld, was ausgegeben wurde für Personal und vielleicht einen bürokratischen Rückbau.
Genau, das stimmt. Also bürokratischer Rückbau jetzt vielleicht nicht, da liegt das ein anderer Teil des Problems, dass wir im Grunde genommen eine bürokratische Struktur haben. Das betrifft nicht nur, da muss man fair sein, es betrifft nicht nur die Verteidigungsministerin, das Verteidigungsministerium. Denn viele der Regeln, die angewendet werden müssen, das sind allgemeine Gesetze. Also wie ich zum Beispiel Geld ausgebe, wofür ich das ausgeben darf, welche Vorschriften ich einhalte. Alles das sind Sachen, daran könnte man im Prinzip was ändern, damit das Geld aus der Bundeswehr schneller abfließen kann. Also wir haben ein doppeltes Problem. Wir haben auf der einen Seite zu wenig Geld und wir haben auf der anderen Seite das Geld, was wir ausgeben können. Das ist zu kompliziert, um es auszugeben. Und das dritte Problem ist, wir haben Vorschriften, die nicht nur fürs Ausgeben, sondern auch für das Produzieren von Rüstungsgütern gelten, die es nahezu unmöglich machen, anständige Verteidigungsgüter noch zu produzieren.
Aber warum ist das alles so? Oder warum wurde da nicht schon längst gehandelt? Denn ich meine, wir haben immer wieder diese Negativschlagzeilen gehabt, wo dann mal ein Panzer nicht funktioniert oder ein Gewehr. Ich meine, das war ja permanent in den Nachrichten.
Ja, weil die Vorstellung, dass wir eine einsatzbereite Bundeswehr brauchen, die als Ganzes möglicherweise irgendwann mal gefordert ist, einfach nicht in den Köpfen eingesickert ist. Also in der Breite ist das eigentlich eine Vorstellung von Bundeswehr, dass die Bundeswehr funktionieren soll. Und man gesagt hat, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Der Russe kommt ja nicht. Und jetzt haben wir die Situation, dass, das muss man auch ganz klar sagen, hier ist das NATO-Gebiet jetzt nicht direkt gefährdet, aber wo es wichtig ist, Abschreckungsfähigkeit zu haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen Waffen haben, damit wir sie nicht einsetzen müssen. Das gilt auch weiterhin. Aber es steigt natürlich die Gefahr, wenn man eben nichts hat und dem anderen nicht drohen kann, wenn er militärische Gewalt gegen einen einsetzt, dass das keine schlaue Geschichte ist. Also hier haben wir insgesamt eine Sache, die, wie gesagt, wieder nicht nur das Verteidigungsministerium und die Ministerin betrifft, sondern insgesamt auch den parlamentarischen Raum, denn der stellt das Geld zur Verfügung.
Andererseits kann man natürlich auch argumentieren und sagen, naja, wenn die Bedrohungslage als nicht so groß eingeschätzt wird und es waren ziemlich viele Leute überrascht, dass Wladimir Putin diesen Schritt jetzt wählt, dann muss man auch nicht unendlich viel Geld in was ausgeben, was eigentlich nicht genutzt wird.
Doch, wir nutzen das ja. Also nutzen heißt nicht nur rumfahren und Krieg machen, sondern nutzen heißt, das ist sozusagen die Philosophie der Abschreckung, ich habe etwas und überrede meinen Gegenüber, dass er es nicht schafft, seine politischen Interessen mit militärischen Mitteln umsetzen zu können, indem er also auf mich schießt, sondern dass er an den Verhandlungstisch kommen muss. Und das kann ich nur, wenn klar ist, kein Angriff auf ein NATO-Staatsgebiet kann in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sein. Aber das ist insgesamt nicht die Denke, die wir gehabt haben. Wir bezahlen aber gleichzeitig ganz viele Menschen dafür, sich Gedanken darüber zu machen, was wir in Zukunft brauchen. Mhm. Und die haben schon davor gewarnt. Und wir haben 2014 zugesagt als Deutschland, dass wir diese Sachen bereitstellen wollen. Also 3 Panzerdivisionen, die sind nicht da und die werden auch nicht mehr kommen. Wir haben eine, vielleicht 1,5. Aber darauf verlassen sich unsere Partner. Und, das muss man auch dabei mit bedenken, will man das jetzt nachholen, dann dauert das 10 bis 15 Jahre, um sowas überhaupt hinzukriegen. Das heißt, es geht nicht nur darum, morgen Geld auszugeben, sondern es geht auch darum, gesichert über eine lange Zeit lang Geld ausgeben zu können. Und von daher, da gibt es dann die Argumentation, ja, aber wir haben ja den Verteidigungshaushalt jedes Jahr gesteigert. Ja. Das stimmt, aber wenn Sie sich ein Auto kaufen oder leihen und Sie haben nur fürs erste Jahr für die Rückzahlung Geld, dann kaufen Sie das Auto vielleicht nicht oder Sie dürfen es gar nicht kaufen.
Ich halte mal fest, also da gibt es durchaus vielleicht Bedarf an einer Umdenke. Die Bundeswehr ist aktuell nicht so gut aufgestellt, wie sie sein könnte. Christian Mölling hat das kritisiert bei uns. Er ist von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich danke fürs Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Jan. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
8 Jahre dauert der Krieg in der Ostukraine schon an, der sich nun durch die russische Invasion aufs ganze Land ausgeweitet hat. Die Schätzungen darüber, wie viele Menschen jetzt und in Zukunft flüchten müssen, die schwanken sehr, sehr stark. Die EU-Kommission rechnet mit 20.000 bis 1 Million Menschen. Die USA gehen sogar von bis zu 5 Millionen Menschen aus, die in der EU Schutz suchen werden. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat mit einer Aktivistin, deren Familie aus der Ukraine stammt, darüber gesprochen, wie wir denn jetzt helfen können.
Ich bin Lisa aus Köln, ich bin 27 und eigentlich sollte ich gerade mein medizinisches Staatsexamen vorbereiten, was ich in 5 Wochen schreibe. Aber ich habe selber, also ein Teil meiner Familie ist aus Odessa.
Das ist Lisa Schwarz. Am Donnerstagmorgen, als der russische Angriff begann, war sie in einer Schockstarre, sagt sie. Einerseits:
Es ging mir total schlecht und ich wusste gar nicht irgendwie, wie ich damit umgehen soll, so mit diesem Schmerz.
Andererseits ist ihr klar, sie kann etwas tun. Sie muss etwas tun.
Ich bin so bundesweit verknüpft über so die Post-Ost-Community und da ging das dann relativ schnell los, dass Leute eben gefragt haben, ich habe Familie in der Ukraine, wie können die über die Grenze kommen?
Die aktuellsten Informationen über Fluchtrouten zusammenstellen. Wer, wie und wo möglichst schnell über welche Grenze kommen kann. So sieht im Moment ihre erste Hilfe für Menschen auf der Flucht aus der Ukraine aus.
Als diese ganzen Informationen so eingetrudelt sind, haben wir irgendwann beschlossen, dass wir die einfach sammeln. Und ich habe dann auf meinem Instagram-Account einfach angefangen zu teilen und anzubieten, dass Leute mich anschreiben können und dass ich eben diese Informationen teile.
Laut einer Schätzung des UN-Flüchtlingskommissariats befinden sich aktuell etwa 100.000 Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Darunter auch sogenannte marginalisierte Gruppen, die unter Putin besonders verfolgt werden.
Gerade LGBT-Personen sind von dieser Invasion von Putin besonders bedroht. Das ist ganz wichtig. Und es gibt auch schon Initiativen, die sich darum kümmern. Es gibt zum Beispiel den Verein Quartira e.V. Das ist ein Verein russischsprachiger LGBT, der in ganz Deutschland aktiv ist. Aber viele sprechen da eben auch Deutsch. Und die haben jetzt zum Beispiel schon einen Spendenaufruf gestartet, um eben ganz speziell LGBT-Personen, die aus der Ukraine flüchten, zu helfen.
Geldspenden an Initiativen, die marginalisierten Menschen gezielt helfen. Das ist ein guter Weg, einen Unterschied zu machen, findet Lisa Schwarz.
Genau, und dann ist es ganz wichtig, dass gerade Menschen, die ukrainisch oder russisch sprechen, auch bei Behördengängen zum Beispiel helfen können.
Aber auch wer kein ukrainisch oder russisch spricht, kann als Privatperson unbürokratisch helfen.
Viele UkrainerInnen, die jetzt kommen, die wissen erstmal noch gar nicht, wie es mit dem Bleiberecht ist. Da wird ja auch gerade noch politisch dran gefeilt sozusagen. Da kann man auf jeden Fall Schlafmöglichkeiten zur Verfügung stellen.
Steht zum Beispiel euer Kinderzimmer bei den Eltern vielleicht leer? Im Großraum Freiburg werden Personen gesucht, die schnell 200 evakuierte Kinder aus einem Kinderheim aus der Nähe Kiews aufnehmen können. Und das ist nur einer von vielen Appellen zur solidarischen Hilfe an Privatpersonen. Einige werden auch von sich aus aktiv. Das Katapult-Magazin, ein unabhängiges Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft, stellt seine Redaktionsräume, Unterkünfte und Infrastruktur für geflüchtete JournalistInnen zur Verfügung. Wer helfen will, sich aber unsicher ist, wie ein sinnvoller Beitrag aussehen könnte, kann auch erstmal auf die Straße gehen, meint Lisa Schwarz.
Also eine Möglichkeit, die eine richtig gute Idee wäre, um Kontakte zu bekommen, ist, dass man auf diese Solidaritätskundgebungen der ukrainischen Community geht, die es jetzt gerade überall gibt.
Dort einfach die OrganisatorInnen ansprechen.
Zum Beispiel in Köln, die Kölner ukrainische Community hat so ein Formular, wo man sich eintragen kann und wo man dann kontaktiert wird. Und das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da zum Beispiel unterstützen kann.
Und unabhängig davon, ob es Spenden sind, ein Schlafplatz, Hilfe bei Behördengängen oder ganz etwas anderes ist, auf die Straße gehen, Teil des Protests werden und sich solidarisch zeigen, hat noch einen anderen Effekt.
Diese Bilder, die erreichen eben auch die Ukraine, die erreichen die Menschen, die in den U-Bahn-Stationen verharren, weil sie eben nicht mit dem Auto jetzt gerade fliehen können und die sich fragen, was nützen diese ganzen Solidaritätsbekundungen von den europäischen Regierungen, wenn wir hier unten sitzen und darüber unsere Städte zerstört werden. Die erreichen diese Bilder auch, dass einfach die europäische Gesellschaft zeigt, ihr seid uns nicht egal, und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler war das darüber, wie wir hier von Deutschland aus den Flüchtlingen in der Ukraine helfen können.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.